2050. Der Future Podcast mit Markus Nettelbeck.
Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von 2050, dem Future Podcast. Heute sprechen wir über ein Thema, das vielleicht im ersten Moment etwas irritiert: Food Branding für die Zukunft. Mein Gast ist der CEO und CCO von Branding Cuisine und der Autor des Buches CEO Tolution, Balázs Társold. Herzlich willkommen, Balázs. Wer bist du und was machst du?
Hallo Markus, vielen Dank für das Intro und vielen Dank für die Einladung. Ich heiße Balázs, mein Jahrgang ist 76 und dieser schwer auszusprechende Name kommt aus Ungarn. Wie bereits gesagt, betreibe ich die Agentur Branding Cuisine. Das ist eine Kreativagentur, die auf Food und Nachhaltigkeit spezialisiert ist. Das bedeutet, dass wir gastronomische Betriebe, aber auch Lebensmittelhersteller beraten und begleiten auf ihrem Weg zu mehr Nachhaltigkeit. Und wir entwickeln ihre Markenkommunikation. Das heißt, wir verzahnen Nachhaltigkeit und Marke. Ich mache auch Workshops und Vorträge zu diesem Thema Ernährung und Markenkommunikation, weil eben die Ernährung tatsächlich eine sehr, sehr große Hebelwirkung hat und das eine Entwicklung, das wiederum sich in der Entwicklung der Ernährungsindustrie widerspiegelt und wir möchten diese Entwicklung vorantreiben und unterstützen.
Was hat dich dazu bewogen, diese zwei doch auf den ersten Blick sehr unterschiedlichen Themenbereiche, Food und Branding oder Marke, zu einer Geschäftsidee zusammenzuführen? Das liegt ja jetzt nicht wirklich erstmal auf der Hand.
Tatsächlich hat es sich so entwickelt, dass wir beziehungsweise war ich ganz alleine unterwegs. Vor 15 Jahren habe ich für ein Eiscafé, was sich dann zu einem Franchise-Unternehmen entwickelt hat, das Corporate Design und die Kommunikation entwickelt und dann über die Jahre begleitet. Und das Thema Food hat mir sehr viel Spaß gemacht, aufgrund der des Abwechslungsreichtums und aufgrund auch der Leute, die da in diesem Feld unterwegs sind, bis wir dann gesagt haben, guck mal, eigentlich wollen wir nur das machen. Und dann haben wir aus der alten Agentur die neue Agentur Branding Cuisine herausgegründet und diesen Fokus festgelegt, nämlich auf Food, was sich dann nochmal etwas eingeengt hat in gewisser Weise, als wir vor 4 Jahren im privaten Bereich bereits diverse Dinge umgestellt haben, was Nachhaltigkeit betrifft. Und diese Kluft zwischen Arbeit und Privatleben etwas zu groß geworden ist, sodass wir dann gesagt haben, eigentlich wollen wir nicht auf Food spezialisiert sein, sondern möchten auch in diesem Bereich einen gewissen Sinn haben und eine gewisse Wirkung entfalten und auch wieder diesen Spaß zurückgewinnen eigentlich an der Arbeit, die das ja gemacht hat. Also mir macht es unglaublich viel Spaß, neue Konzepte zu entwickeln. Und dann merkst du ja auch irgendwann, was der Welt hilft und was nicht. Und da möchten wir gerne sozusagen unseren kleinen Beitrag dazu leisten.
Wenn ihr jetzt an einen Interessenten, an einen Kunden geht, dann sind das ja meistens nicht große, also ja, sind es vielleicht große Firmen, aber nicht unbedingt. Dann sind das, was sind so deine klassischen Kunden?
Das sind gastronomische Unternehmen, das kann von einem Einzelunternehmen, beim Einzelunternehmen anfangen bis hin zur Systemgastronomie, aber auch Caterer und deren diverse Projekte, die es da geben kann. Ne? Also das kann auch das Hotel sein mit einem gastronomischen Konzept, das kann in der Stadt sein oder außerhalb, das können Lebensmittelhersteller sein. Das heißt, das ist relativ vielfältig. Das, was sie vereint, ist Ernährung und die Kommunikation, die wir dafür machen, dass dieses Konzept möglichst gut die eigene Kundschaft oder die eigenen Gäste oder neue Gäste erreicht und diese natürlich also behält und die Beziehung ausbaut.
Also das bedeutet, ihr geht in die einzelnen Objekte rein, ob es jetzt ein kleiner gastronomischer Betrieb ist, etwas Größeres, schaut euch das Produktangebot erstmal an, durchleuchtet das dann auf die Kommunikation, die da ist und macht dann Verbesserungsvorschläge. Auf der einen Seite, wie man die Kommunikation verbessern kann für die Food-Produkte, auf der anderen Seite aber auch, bringt ihr da auch mehr Anreize rein, nachhaltige Produkte in das Portfolio mit zu übernehmen? Oder also ist das Teil eures Auftrages dann?
Genau, also je nachdem, wer inwieweit mit uns gehen möchte. Also das, was du beschrieben hast, ist schon sehr präzise, vielleicht in umgekehrter Reihenfolge, in dem Sinne, dass wir zunächst, also nicht nur die Produkte, sondern das gesamte Setup dieses Unternehmens anschauen und gucken, welche Schrauben in puncto Nachhaltigkeit gedreht werden können. Damit zusammenhängend schauen wir uns auch die Kommunikation an. Und in der Regel ist es auch hilfreich, erstmal eine Basis zu legen, was überhaupt nachhaltige Gastronomie ist, was macht ein Lebensmittelprodukt nachhaltig und mit diesem gemeinsamen Verständnis auch Ziele zu stecken und die dann Schritt für Schritt zu erreichen. Und die Kommunikation begleitet das dann, sodass die Gäste auch mitgenommen werden. Also wenn sich ein Angebot beispielsweise ändert, ist es für den Gast erstmal, der ist da vielleicht vor den Kopf gestoßen oder kommt dann gleich nicht mit. Und die Aufgabe der Kommunikation ist, dass das gut funktioniert.
Wie könnte das denn aussehen bei einem Unternehmen? Nehmen wir mal ein Restaurant, das, sage ich mal, noch nicht von euch optimiert ist. Wenn der Gast da reingeht, was sieht er dann und was würde er sehen, nachdem es von euch optimiert wurde? Kann man das so an einem Beispiel mal verdeutlichen?
Vielleicht nicht in 5 Minuten, aber es hängt davon ab, was das für ein Konzept ist und wie die Ausrichtung ist. Also es ist schon so, dass wir dem Klimawandel ein großes Augenmerk schenken. Und wenn man den Klimawandel anschaut, dann sind wir relativ schnell beim Angebot und dem, was wie CO2 oder klimafeindlich dieses Angebot ist. Das heißt, man kann sich das anschauen und jetzt auf einem einfachen Beispiel, das kennt man ja aus den Medien, wenn auch in relativ oberflächlicher Weise, sagen wir mal, es ist ein fleischlastiges Restaurant, dann kann man sich überlegen, okay, wie kommen wir dazu, dass wir etwas klimafreundlicher arbeiten? Da gibt es diverse Kommunikationsstrategien, aber auch Produktstrategien. Man kann auch sagen, zum Beispiel kann man dieses Setup Fleisch plus Beilage erstmal aufheben und sagen, ich habe eine pflanzenbasierte, also eine vegane Basis, die ich ergänzen kann. Das bringt das Bewusstsein in der Regel der Gäste auf das Spiel, das heißt, oder ins Spiel. Und so kann sich das Angebot beispielsweise ändern, hat aber auch was damit zu tun, wie beziehe ich mein Wasser, also habe ich Flaschen, sind das Plastikflaschen, sind das Glasflaschen, verzichte ich vielleicht überhaupt auf Flaschen, weil ich Wasser im Restaurant filter, anstatt diesen Transport der Wasserflaschen, diesen eigentlich unnötigen zu verursachen und biete meinen Gästen durchaus auch gewinnorientiert Wasser an. Das heißt, das sind sehr, sehr viele Bausteine, auch wie sind die Prozesse ja in der Küche, wie ist das Setup der Servicekräfte, wie wird in der Küche gearbeitet, was sind das für Maschinen, also kann in viele Details eingehen und im Ergebnis ist das ein Relaunch oder ein Launch oder eine Softwareumstellung auf ein nachhaltiges Arbeiten. Das, was der Gast davon mitbekommt, ist primär natürlich das Angebot. Im Hintergrund kann man an diversen Schrauben drehen, die das Unternehmen auch nachhaltiger machen. Und darüber kann man kommunizieren.
Der Klimawandel ist natürlich ein großes Thema in allen möglichen gesellschaftlichen Bereichen. Und die Nahrung, die wird auch immer mal wieder genannt, wenn man von den, ja, von den Rindern hört oder sowas. Ihr habt eine, oder du hast eine ganz interessante Zahl in deinem Buch stehen. Der Anteil im Ernährungssektor an den Menschen verursachten globalen CO2-Emissionen ist im Ernährungssektor 30%. Das ist enorm viel, finde ich. Wenn man CO2 hört, dann denkt man, ja gut, da denkt man an Kohlekraftwerke, an die großen Verbraucher, an Autos. Aber jetzt an Nahrung in erster Linie vielleicht nicht, wenn man jetzt nicht gerade die Kühe da vor Augen hat. Ja. Und das macht natürlich viel Sinn, wenn man da anfängt und da auch auf breiter Fläche das Bewusstsein irgendwo schafft, dass da Einsparungen nötig sind, aber auch sehr viel bringen können an der Stelle. Ne? Und was natürlich auch spannend ist, ist, wie kriegt man das sauber transportiert zum Kunden? Weil für mich zum Beispiel, ich habe diese Zahl jetzt in deinem Buch erst einmal so gelesen. Ja, jetzt bin ich aber auch jetzt nicht, ich habe sie nicht gesucht, aber sie sprang mir ins Auge. Und beim Branding ist es ja so, dass man dann schon versucht, dass man die USPs, die man hat, natürlich noch irgendwo nach vorne stellt und sagt, guck mal, ne, bei uns bist du aktiver Teil einer CO2-optimierten Umgebung, wenn du hier bei uns isst. Ja, das ist ja dann der Vorteil von diesem Restaurant gegen einem, sag ich mal, traditionell CO2-maximierten Restaurant, oder?
Kann der Weg sein, ist meistens nicht der Weg, den wir einschlagen, diesen recht offensiven Ansatz. Also sozusagen, dass wir stellen eigentlich die Kommunikation an die zweite Stelle. Wir möchten mit Geschmack und dem Erlebnis und Emotion überzeugen. Denn das, was man bedenken muss, ist, dass der Gast ins Restaurant kommt und er möchte eine Auszeit haben von der Ernsthaftigkeit der Welt. Und dafür geht er, also er geht ins Essen, er möchte es bequem haben, er möchte eine gute Zeit haben. Und wenn man dort mit einer Klimanachricht ins Haus fällt, wird das nicht von allen begrüßt. Es ist natürlich schon so, dass man zwischen einem positiven und einem negativen Inhalt unterscheiden kann. Das heißt, das Positive wird tendenziell besser angenommen. Aber sozusagen, also wir stellen das in der Regel an die zweite Stelle. Was vielleicht, vielleicht ist es auch kurz erforderlich, dass sozusagen der Wert dieses oder die Hebelwirkung der Ernährung dabei zu beleuchten, weil dann wird's auch klar, welche Maßnahmen eigentlich notwendig sind und dass die gar nicht immer so leicht sind, an dem Gast zu vermitteln. Das heißt, wenn wir jetzt diese Zahl, die du genannt hast, 30%, das war tatsächlich zum Schreiben des Buches die aktuelle Zahl. Jetzt sind wir, glaube ich, bei so 34, also so bei den Drittel der globalen Treibhausgasemissionen oder CO2-Äquivalente ist eben Ernährung. Und das Ding ist, dass davon knapp 3/4 durch tierische Produkte bedingt sind. Und das ist das, was natürlich erstmal eine gewisse Widerstände auch ausruft in der Kommunikation. Und wenn man sozusagen die Hebelwirkung betrachtet, die liegt darin, dass jede einzelne Person mit seiner Ernährung in Deutschland, wenn sie sich pflanzenbasiert ernährt, kann den Ernährungsimpact in eigenen um 80% senken und insgesamt könnten wir die Emissionen um ein Fünftel senken. Das ein Fünftel hört sich ja noch nicht so viel an vielleicht und das entspricht auch ungefähr dem, was passieren würde, wenn man jetzt den globalen Straßenverkehr stilllegt, also komplett, nur dass dann halt kein Auto fahren würde und während wir ja ernähren können.
Das wäre tatsächlich auch ein Fünftel.
Genau, also wenn du jetzt sagst, also knapp, also sind wir 18% oder so, da sind wir auch, wenn wir sagen, es gibt die Ernährung wird optimiert, dann haben wir den gleichen Effekt, wie wenn man komplett sagt, es fällt nichts mehr. Aber wir werden satt. Ne? Also das ist der Unterschied. Ne? Also das heißt, du kannst, plus das eine kann relativ schnell funktionieren, das andere weniger. Weil mit der Ernährung wird man den Klimawandel nicht aufhalten. Aber ohne Ernährung hat man gar keine Chance. Weil wenn du betrachtest, dass wir laut Klimainstituten etwa 6 Jahre haben, um die 1,5-Grad-Schwelle, also das Ziel, die Erderwärmung bei 1,5 Grad zu stoppen oder sozusagen das innerhalb dieses Rahmens zu halten, gegenüber zuvor in der aktuellen Zeit. Dafür haben wir nur noch ein CO2-Budget von 6 Jahren. Danach, wenn die Umwelt oder die Risiken irreversibler Umwelteffekte sehr, sehr hoch. Und das ist eigentlich, das ist ein Schlüsselpunkt für die Ernährung. Und deswegen ist es auch so relevant, weil die in den Medien besprochenen Maßnahmen, nämlich erneuerbare Energien und Pflanzen von Bäumen oder mal das CO2 technologisch aus der Luft zu ziehen, das ist alles total wichtig, aber die Wirksamkeit entfalten diese Maßnahmen erst in 30, 40, 50 Jahren. Und wenn wir nur 6 Jahre haben, dann müssen wir Zeit gewinnen. Da muss man und die Ernährung kann genau diese Zeit gewinnen.
Da muss man schnell handeln, das stimmt. Genau. Da hast du gerade was Interessantes gesagt. Wenn man sich jetzt die aktuelle geopolitische Lage und die Herausforderungen, die wir sehen, in den Lieferketten anschaut, kann das sein, dass diese Kombination auch so ein Awareness-Beschleuniger darstellt, sprich, dass man da auch dann offener ist als Verbraucher für eine bewusstere Lebensmittelauswahl, die dann letztendlich dann auch CO2-optimiert sein kann?
Ja, also mit Sicherheit. Es muss schmecken. Es muss schmecken, es muss ganz einfach sein. Es muss irgendwie in das Lebenskonzept passen. Und da haben diverse Faktoren zu etwas mehr Bewusstsein geführt, sicherlich in letzter Zeit, ja.
Ja, aber ganz speziell jetzt auch die Situation, in der wir sind, dass man sagt, okay, man bekommt einige Dinge nicht, man hat ein bisschen vielleicht Zukunftsangst auch, jetzt nicht nur was den Klimawandel angeht. Ich meine, wir sehen das hier bei uns in unseren Regionen, haben wir häufiger diesen Sommer über 40 Grad gehabt. Das hatten wir, weiß ich gar nicht, irgendwann vielleicht einmal und jetzt dann ein paar Mal. Also jeder merkt es am eigenen Körper, es wird heiß, ja. Und wenn ich jetzt meine Essensgewohnheiten ändere, habe ich da die Möglichkeit, also einen signifikanten Beitrag zum Klimaschutz zu leisten, nur allein dadurch. Und das müsste euch ja, sag ich mal, euch als Foodbrander müsste das ja so ein bisschen in die Karten spielen, oder? Kann man das nutzen, diese Situation gerade dafür? Ich meine, es ist nicht viel Positives an dieser Situation, aber vielleicht wäre das ja ein Momentum, was in die richtige Richtung zielt.
Also ich bin im großen Rahmen bin ich sehr, sehr optimistisch. Ich glaube, ich finde, dass die aktuelle Situation noch nicht zu diesem Bewusstsein führt. Also sonst hätten wir ja ganz andere Zahlen. Also es ist ja schon so, dass natürlich der pflanzenbasierte Markt extrem wächst. Also das schon. Es ist in dem Sinne erstmal, glaube ich, also wenn jetzt einen Monat lang vor der Tagesschau ein 5-Minuten-Slot käme, in der gesagt wird, guck mal, wir haben 6 Jahre, keine Maßnahme greift innerhalb von 6 Jahren, außer Ernährung, die kann uns diese Zeit verdoppeln und damit können die anderen Maßnahmen erst greifen. Wenn das einen Monat vor der Tagesschau liefe, dann ja, weil dann hätte man diesen Zusammenhang tatsächlich verankert. Also ich glaube, noch gibt es zwar immer weniger Verwirrung, aber in der Tiefe ist das Thema Ernährung und Klimaschutz nicht angekommen. Jeder hat verstanden, dass irgendwie weniger Fleisch gut tut und das sieht man an den sinkenden Fleischkonsumzahlen. Aber ich glaube, statt Information brauchen wir Inspiration und das ist das, womit wir sozusagen über den Hügel kommen. Denn also wenn wir sozusagen warten, bis alle dann sozusagen so lang oder immer mehr Leute bewusster werden, da ist zumindest, ich will jetzt nicht zu pessimistisch klingen, aber sagen wir mal so ist es, es ist im Vergleich zu der zur Verfügung stehenden Zeit, ist die Bewegung hin zu einer klimafreundlichen Ernährung noch etwas zu langsam.
Ja, glaube ich. Aber da, ich meine, unser Titel heißt ja Food Branding für die Zukunft und du bist der Marketing-Mensch und du hast gerade schon eigentlich die Primetime fürs Marketing genannt. Das ist ja vor der Tagesschau. Ja, eigentlich ist es genau da richtig platziert und ich glaube, die Botschaft, die du gerade genannt hast, die war ja auch richtig stark, dass du sagst, okay, wenn wir jetzt alle da mitmachen, dann verdoppeln wir die 6 Jahre und dann haben wir genug Zeit, bis die anderen Maßnahmen greifen. Es kann ja nur eine kombinierte Möglichkeit aus allen möglichen Maßnahmen funktionieren. Und das ist eine starke Botschaft, die kann man doch eigentlich marketingtechnisch auch relativ gut verpacken und die müsste doch auch platzierbar sein.
Ja, die ist bei manchen Marken ist sie platzierbar. Also da bin ich ganz mit dir. Also bei manchen Marken mit einer Zielgruppe, die sehr offen ist und bereits eine erste Aufklärung mit sich bringt, die fährt voll drauf ab. Und die identifiziert sich mit diesem Thema und die kauft genau aus diesem Grund genau diese Produkte. Und sie hilft auch tatsächlich auch bei, sagen wir mal, bei der flexitarischen Ernährung, ist diese Botschaft durchaus ein Faktor. Man möchte jetzt nicht komplett seine Ernährung umstellen, aber man möchte hier und da was tun. Dann ist es total gut, dann wird diese Kommunikation gut angenommen. Wenn es darum geht, Menschen erstmal überhaupt auf das Thema aufmerksam zu machen, dass das wirklich ein so großer Hebel ist, bin ich der Meinung, dass man ihn erstmal mit Humor und mit kleinen Schritten und sozusagen mit Geschmack als Prio und auch sozusagen mit kleinen Tricks begegnen kann, indem man Neues, also sozusagen, dass das CO2-optimierte in der gewohnten Form verpackt. Also sind wir eigentlich bei den ganzen Alternativen. Das ist ja sehr hilfreich. Und dass man auch entsprechend kommuniziert. Also dass man tatsächlich sagt, okay, ich nehme das Wort vegan gar nicht in den Mund. Kommuniziere über Pflanzen basiert. Ich schaue, dass ich die Benennung der Speisen so mache, dass sie Urlaubserinnerungen wecken. Ne? Also so kleine Komponenten, die helfen, sich für das Klimafreundliche zu entscheiden. Und wenn man sich erstmal entschieden hat und festgestellt hat, wow, es ist ja eigentlich, ich wusste ich gar nicht, ich hatte einfach ein tolles Erlebnis. Und ich habe was für die Umwelt getan. Da kommt dann diese Information und dann fühlt man sich bestärkt. Aber hat sozusagen diese erste Hürde des Zweifels. Kann das überhaupt schmecken? Ist das wirklich gut für mich? Ist das vollwertig? Ne, die Dinge, die dann teilweise bei nachhaltiger Ernährung eine Fragestellung sind bei Gästen, die hat man schon mal überwunden, weil man erst reingelassen hat und dann angefangen hat zu kommunizieren.
Ja. Also, man muss erstmal reinkommen, das ist richtig. Was du gesagt hast, stimmt natürlich. Es muss schmecken, das ist das Allererste. Wenn es jetzt fad ist oder zäh ist oder so, dann wird das natürlich nichts. Das erinnert mich an eine Aussage von unserem Futurecast 28. Da haben wir über die Zukunft der Erlebnisgastronomie gesprochen. Ein Teil des Erfolgsrezeptes des kleinen, aber doch feinen Five-Restaurants hier in Bochum ist die Kombination aus ja, sehr hochwertig zubereiteten, aber dann regionalen Produkten in Verbindung mit Storytelling. Das heißt, die haben Komponenten in ihrem Menü, also in dem Futurecast ging es um einen Ochsenschwanz. Ja? Der Ochsenschwanz ist jetzt nicht das hochwertigste Produkt eines Ochsen, ist jetzt auch nicht das CO2-minimierteste, schon klar, aber es ist ein Teil, sag ich mal, von einem Tier, was sonst, sag ich mal, eher minderwertig ist. Und das wurde sehr, sehr aufwendig zubereitet und es wurde mit einer guten Story praktisch serviert als Hauptgang in dem Menü. So, und dann hat man erfahren letztendlich, dass der ganze Ochse irgendwie in dem ganzen Konzept da zerlegt worden ist und in den angeschlossenen Restaurants dann zu anderen Sachen verarbeitet worden ist, was ja dann auch eine gewisse Nachhaltigkeit da hat. Klar, der Ochse ist jetzt nicht das Nachhaltigste, aber sag ich mal, die Kombination aus hochwertiger Zubereitung, aus regionalen, möglichst vielleicht lokalen Produkten in Verbindung mit der richtigen Geschichte, bringt dann den Kunden, in dem Fall jetzt dem Gast natürlich, auch das Erlebnis. Weil das muss natürlich schmecken, wie du gesagt hast. Und wenn man dann hinterher erfährt, hör mal, das, was du jetzt hier gegessen hast, das war jetzt auch für die Umwelt nicht das Schlechteste, dann gewinnt man vielleicht da Spaß dran und achtet da vielleicht ein bisschen besser drauf.
Absolut. Also jede Initiative in Richtung einer nachhaltigen Küche und nachhaltigen Gastronomie ist absolut begrüßenswert und gerade auch, sag mal, wenn man ein Tier schon großgezogen hat und dann schlachtet, ist eine dieser Nose-to-Tail-Verwertung das Sinnvolle und dann in Kombination mit Regionalität. Das, wofür ich gern plädiere, ist, dass wir da dennoch mit einer gewissen Differenziertheit weitergehen. Also das soll das nicht schlecht machen, sondern nur einen Aspekt vielleicht reinbringen. Also man muss auch diese Komponenten regional etwas differenziert betrachten in der Hinsicht, dass wenn wir das Lebensmittelprodukt durchschnittlich anschauen, ist der Transport so 3-4% der verursachten Treibhausgase. Das heißt, es geht um das Produkt. Also jetzt rede ich nur aus der Klimaperspektive. Und dann ist es ganz relevant, was für ein Produkt habe ich da und inwiefern ist das regionale dann ein Thema. Zum Beispiel ist es ja auch so, dass du Tomaten, wenn du sie in einem bestimmten Zeitfenster in Deutschland kaufst, also mehr so die Sommermonate bis in den Herbst hinein, dann ist das die klimafreundliche Option. Wenn du sie im Winter kaufst und das sind deutsche Tomaten, also lass es regionale Tomaten sein, dann ist im Zweifel, oder nicht nur im Zweifel, sondern laut Analysen, das Importprodukt aus Spanien die bessere Wahl, weil es mit viel weniger Energie gezogen worden ist. Das heißt, wir haben dieses Thema Regionalität, das erstmal super ist. Und ich glaube, was ich an Regionalität auch am wichtigsten finde, ist die soziale Komponente, also sozusagen die Verbindung mit dem lokalen Handwerk und das handwerkliche Arbeiten, das weniger industrielle Arbeiten, die lokalen Beziehungen zueinander, auch Geschäftsbeziehungen eben zueinander. Wenn wir aber betrachten, was eigentlich das riesige Problem in der Ernährung ist, nämlich der Klimawandel, dann reicht es nicht, sondern da muss man dann sagen, weg von der Ochse hin zu einer pflanzenbasierten Alternative, weil das lässt sozusagen ich verstehe, weil ich bin voll dabei, dieses Storytelling, was da als Add-on kommt, ist auch, tut dem Gast ja auch gut, der will ja mit gutem Gewissen essen und dann kriegt er das und dann sagt er, okay, guck mal, ich habe jetzt alles richtig gemacht und da müssen wir uns, glaube ich, die Frage stellen, wo ist es ein gutes Gefühl und wo haben wir tatsächlich maximale Wirksamkeit erreicht. Und in diese Differenzierung, glaube ich, müssen wir in der Ernährung reingehen. Jeder Schritt ist super und Vollwertverwertung ist erstmal auch super. Aber ich glaube, wir brauchen diese differenzierte Betrachtung, gerade was Regionalität angeht.
Ja, da ist ein Weg zu gehen. Und es gibt natürlich CO2-optimiertere, sag ich mal, Gerichte und Speisen und Food und weniger. Das ist... erinnert mich so ein bisschen auch an die Autos mit dem CO2-Ausstoß. Es gibt welche, die pusten viel raus und welche, die sind halt optimierter und auf dem Weg dahin. Und das ist ein Weg dahin, ne? Tatsächlich. Ne? Also man muss gucken, dass man, ne? Und was mir auch noch so ein bisschen im Kopf rumschwirrt, und das hast du auch in deinem Buch ganz interessant angesprochen, dass es durchaus auch für die Unternehmen sehr attraktiv sein kann, CO2-optimierte oder neutrale Produkte anzubieten, weil da doch eine ökonomische Komponente drinsteckt, die man jetzt vielleicht gar nicht so auf den ersten Blick so vielleicht sieht, weil viele CO2-arme Produkte deutlich günstiger hergestellt werden können als die traditionellen. Das bedeutet, wenn ich das jetzt gut kommuniziere, kann ich meinen Verkaufspreis mehr oder weniger gleich behalten. Und für die Unternehmen steigen dadurch die Margen. Das bedeutet, der Absatz dieser Produkte, der wird steigen, dadurch, dass der ist ja auch schon gestiegen, dadurch, dass halt mehr Awareness, wie man so schön neudeutsch sagt, von der Kundenseite draußen ist. Aber wie glaubst du denn, kann man die Unternehmen dazu bringen, sich noch näher mit solchen Win-Win-Win-Situationen oder Win-Win-Win-Situationen anzufreunden, sich damit zu beschäftigen. Also Win-Win-Win deshalb, weil die Unternehmen machen natürlich einen Gewinn, dafür sind sie da, das ist deren Existenzberechtigung. Ja. Der Kunde, der muss nicht mehr bezahlen, der zahlt das, was er vorher bezahlt hat. Ja, also er würde es nicht kaufen, wenn er sich dann über den Tisch gezogen fühlt. Und das Klima gewinnt selbstverständlich in den Geschäftsmodellen auch. Was muss man tun, um Unternehmen dahin zu führen? Dich einkaufen als Consultant, oder?
Das ist ja keine Verkaufsveranstaltung wahrscheinlich, aber also sozusagen,
nein.
Klar kann man da drüber quatschen. Ich glaube, das ist der Unterschied zwischen einem Wirtschaftsunternehmen und den Konsumierenden oder Gästen, ist, dass sie weniger emotional und mehr dass der Profit eine große Rolle spielt. Und ich glaube, wenn man sich die Zahlen anschaut, dann sieht man da eine sehr, sehr klare Tendenz, was transmodierte CO2-optimierte Produkte angeht. Auch das ist natürlich dann noch zu betrachten aus Gesundheitsperspektive und so weiter. Also wir dürfen uns nie auf nur einen einzigen Aspekt fokussieren. Und ich glaube, dass sie dann relativ, also wenn sie erstmal verstehen, dass dort Geld gemacht werden kann, b, dass man neue Zielgruppen erschließt, also im Zweifel sind die jungen Menschen, die nachrücken und konsumieren, sie prüfen schon oder klopfen schon das Unternehmen darauf hinab, ob es dem eigenen Wertekanon entspricht. Und wenn es dem nicht entspricht, dann wird das Produkt weniger gekauft. Das heißt, es lohnt sich tatsächlich, werteorientiert zu handeln, und es lohnt sich auch, möglichst authentisch in diese Richtung zu gehen, denn es nützt nichts, über Nachhaltigkeit zu sprechen, wenn man nicht die Handlungen durchführt hat. Also das heißt, jede Kommunikation, die dann irgendwie, also eine Weile geht es gut, das sehen wir ja jetzt auch, also es passiert ja sehr, sehr viel Greenwashing aktuell, das ist horrend, wie viel, also man kann ja auch online nichts mehr kaufen, ohne einen Baum zu pflanzen, ne? so ein bisschen, und das ist aber damit ist ja, wie wir ja vorhin angesprochen haben, noch nichts getan, wenn du nicht das Wesentliche änderst. Ne? Das heißt, da liegt noch einiges im Argen, aber das irgendwann, wie du ja schon richtig gesagt hast, dass die Konsumierenden provozieren ja auch diesen Wechsel oder diese Veränderung, wie es ja auch schon bei der Bio-Bewegung war. Und das heißt, dort wird noch viel mehr passieren, und dann und es wird, glaube ich, auch insgesamt eine aufmerksamere Beobachtung der Kommunikation stattfinden. Das merkt man immer mehr, dass man da, man guckt auf die Rückseite von Produkten, ne? Also das, was vorne steht, ist das eine, was steht hinten drauf als Zutaten, ist das andere, und beurteilt das. Und wenn es das nicht zusammengeht, wenn das eine das sagt, das andere das Gegenteil, dann ist das nicht authentisch und dann wird die Kommunikation früher oder später schiefgehen. Das heißt, das ist eigentlich der Hebel für Unternehmen. Erst das echte Handeln wird auch zu Ergebnissen führen.
Ja, also die Kommunikation muss natürlich authentischer bleiben, aber eigentlich hat man das ja jetzt auch schon. Also wenn ich mit falschen Werbeaussagen angelockt werde und irgendwas bekomme, was den Aussagen nicht entspricht, also meine Erwartungshaltung nicht erfüllt wird, dann kaufe ich demnächst was anderes. Ne? Das ist ja das ja eigentlich jetzt auch schon. Das wird sich Gott sei Dank nicht ändern. Das wird wahrscheinlich dann noch eher verstärkt werden. Jetzt nochmal zum Mindshift oder damit das auch wirklich greift alles, muss es ja auch in die Breite gehen. Also wenn wir jetzt gerade gehört haben, dass das für Unternehmen durchaus attraktiv sein kann, diese Schiene zu fahren, auch wirtschaftlich, dann ist es ja gar nicht mehr so weit, dass vielleicht große Konzerne, die wirklich einen großen Impact haben auf den Konsum, dass die vielleicht auch auf diesen Zug aufspringen. Ja, wie eine Fast-Food-Kette oder sowas in der Form. Gab es da schon irgendwelche Bestrebungen, dass jemand das mal versucht hat oder sowas?
Ja, also wir sind mittendrin. Also es gab sie und gibt sie, absolut. Das ist vollkommen richtig, dass genau durch die Größe die eigentliche Veränderung passiert. Es nützt nichts, wenn 1% perfekt sind, aber es ist super, wenn 80% irgendwie halbwegs auf dem Weg sind. Das ist einfach der Fall. Und es gab vor Jahren schon die Kooperation von Beyond Meat mit McDonald's beispielsweise in den USA. Es gibt aktuell, das ist sogar ziemlich aktuell, vor
ganz kurz, einem Monat. Beyond Meat war der Hersteller, der die vegetarischen Burger hier in den Supermärkten bei den Discountern angeboten hat, die immer ausverkauft waren, oder? War das Beyond
Meat? Ja, genau. Beyond Meat, erfolgreichster Börsengang, weiß nicht ob aller Zeiten, aber jedenfalls in der Ernährungsindustrie. Das war vor etwa 2 Jahren. Sie machen ein hochverarbeitetes Produkt, muss man sagen, aber ein pflanzenbasiertes Produkt, das einem Rindfleisch-Patty auf dem Burger ähnelt. Und sie machen auch andere Produkte, aber mit dem Burger-Patty, also mit dem Fleischstück, was auf ihren Burger kommt, haben sie angefangen und auf Erbsenproteinbasis, wenn mich nicht alles täuscht. Und dadurch haben sie eine CO2-Einsparnis von 95% und eine Wassereinsparnis von 92%. Sie sind relativ energieaufwendig, also da ist es nur 50% Ersparnis. Aber sie haben da einiges zum Wackeln gebracht. Also es ist ein kleines Startup aus Kalifornien gewesen damals oder halt über die Jahre wuchs es ja. Und durch die Vergleichbarkeit im Geschmack und dem Mundgefühl und der Konsistenz und der Bissfestigkeit dieses Produkts zu Fleischprodukten hat es eine unglaublich große Resonanz gehabt. Und genau, also das war's. Und das vielleicht dazu in Klammern, also wenn wir ganz kurz abschweifen, es gab einen Designer, Löwy, in den 50ern in den USA hat er lauter Designprodukte revolutioniert. Also der hat die stromlinienförmigen Busse und Züge und hat die Coke Bottle hat er neu gestaltet und also er war irgendwie an allen möglichen Ikonen beteiligt der USA. Und der hat mal das Prinzip definiert Maya. Also der sagt, guck mal, dass die Leute diese Produkte annehmen, die ich mache, die so total futuresque sind. Mache ich sie most advanced, yet acceptable, also sozusagen so fortschrittlich wie möglich, aber so annehmbar wie nötig. Und das ist auch bei diesem Patty der Fall. Und das ist das ist sozusagen erstmal crazy von dem, was die Zusammensetzung angeht, also oder widerspricht den traditionellen Erfahrungen. aber es kommt in einer Form und in einer Erlebbarkeit daher, die ich kenne. Und das ist etwas, was wir auch in der Kommunikation immer versuchen, nach diesem Maya-Prinzip zu arbeiten. Wie weit kannst du gehen? Wie viel Rüstung musst du geben, dass das Gefühl entsteht, okay, das ist irgendwie, das kenne ich. Und das ist aber etwas, was einen anderen Klima-Impact hat.
Und wie weit war das dann erfolgreich mit McDonald's? Wie wurde das dann weitergeführt?
Es wurde weitergeführt. Ich bin jetzt nicht auf dem allerneuesten Stand, was das betrifft. Ich meine, dass es ausgerollt worden ist. Und ob das nach Europa kam, das weiß ich jetzt gerade nicht. Aber da kann es ist vielleicht erwähnenswert, die direkte Konkurrenz Burger King, die damit um die Ecke kamen, neuerdings, dass sie sagen, zu jedem Produkt habe ich eine pflanzbasierte Alternative und ich sehe das vielleicht auch um, so versus normal oder versus mit Fleisch, also wirklich so in humorvolle Provokation hineingehen mit den Gästen. Und das, glaube ich, wird funktionieren, weil diese heterogenen Familien, die es nun mal gibt, und heterogenen Freundeskreise, die sich nicht darüber unterhalten wollen, gehe ich jetzt hier hin oder dahin und wer bekommt da wie was, sondern ne, also im Zweifel will Papa das eine und Töchterchen das andere. Und so kann man in das gleiche Restaurant gehen und jeder kommt auf seine Kosten und sieht dabei auch ein eben wiederum sich bestätigt in seinem Wertegefüge, dass man sagt, okay, das ist ja, guck mal, die tun was und das schmeckt super und aber wenn jemand die Fleischversion will, dann kriegt er die auch, ne? Das heißt, die haben da auch, Burger King macht da sehr, sehr große Schritte in Richtung einer Normalisierung eigentlich, oder sozusagen, dass dieses Thema in der Gesellschaft wirklich im Mainstream ankommt. Es ist in gewisser Weise ja schon angekommen, aber sozusagen in der Gastronomie noch nicht so sehr. Und da sind solche Aktionen von großer Tragweite.
Ja, ich denke auch, wenn es ein globaler Anbieter macht, dann geht das viel schneller in die Fläche und dann ist ja auch die Nachfrage da. Ne? Dann achten die Kunden vielleicht, wenn sie in die traditionelle Gastronomie auch darauf, gibt es denn hier vielleicht eine Alternative zu dem Fleischgericht und fragen vielleicht dann danach. Ne?
Ja, absolut.
Ja, mal angenommen, alle deine Ideen und Vorstellungen zum Thema Food Branding, CO2, optimierte Lebensmittel sind in 2050 umgesetzt. Wie sähe für dich unser Alltag beim Einkaufen oder in den Restaurants aus?
Also ja, das ist ein weites Zeithorizont, aber ja nicht überraschend, weil der Podcast so heißt. Es wäre Bio. Darüber haben wir jetzt noch nicht gesprochen. Das ist ein nicht zu unterschätzender Faktor, wenn wir gerade an Themen denken, wie auch also sowohl Klimaschutz, aber auch Gewässerschutz und Biodiversität und Resilienz und ja, also dass man da und Gesundheit, das sind das Angebot wäre weitestgehend Bio. Ob das wie realistisch das bis dahin ist, weiß ich nicht, aber es ist erforderlich. Zwecks Ernährungssicherheit schon auch, also schon aus Gründen der so einer Defensivhaltung heraus. Und es wäre pflanzenbasiert. Es wäre also regional im saisonalen Sinne. Also ich glaube, dass das also sowohl die soziale Komponente als auch diese saisonale Komponente, wenn ich das kann, sehr, sehr viel bringen. Und ich glaube, dass da sind wir auf dem Weg dahin auch. es wäre möglichst rein und ohne Zusatzstoffe im besten Fall, wenn wir über Ernährung sprechen und sozusagen den Menschen nicht vergessen bei den ganzen Klimathemen. Und ich glaube, dass wir durch eine Veränderung gehen, die wir, also die ich weiß nicht, ob es so eine große Veränderung in so einer kurzen Zeit jemals gegeben hat, was Ernährung betrifft. Also wir wurden ja mal irgendwann sesshaft vor 13.000 Jahren und haben dann angefangen, uns anders zu ernähren, also weg von Jäger und Sammler. Aber das, was gerade passiert, ist immens. Und ich glaube, dass es in 2050 schon auch dieses natürliche oder das von Traditionen, die weitergeführt worden sind, dass die existieren, aber dass es auch Dinge geben wird, mit denen wir aktuell noch so gar nicht rechnen. Aber es werden vollwertige Gerichte sein und die werden zum Teil einfach hier um die Ecke dann aus dem Feld gezogen, also das Gemüse, und man bereitet es zu. Oder sie werden hochkomplex zu dem verarbeitet, was wir dann sozusagen, was man in Masse auch isst. Ich meine jetzt zum Beispiel, also man spricht ja auch davon, was alles im Labor hergestellt werden kann. Ich bin jetzt kein Fan und ich für mich muss es das nicht geben, aber ich glaube, es wird es geben. Also ich glaube, es ist einfach sozusagen, wie stelle ich Fleisch aus dem Labor her? Das gibt es ja schon in Singapur.
Ich wollte gerade sagen, da ist man ja schon recht weit sogar. Ne?
Und, ja, also Singapur.
Ja. Ja, also ich habe da gerade jetzt mein nächstes Podcast-Thema schon im Kopf. Das geht über 3D-Druck und tatsächlich Nahrung drucken ist da tatsächlich ein Bereich.
Ja, ja, siehst du mal, genau. Das kann genau das weiterführen. Also sprich, man kann dann, man kann Essen dann auf ganz andere Weise produzieren. Es wird viele Dinge parallel geben, sicherlich. Und ich glaube, es wird bis 2050 ja spätestens CO2-optimiert sein. Wir werden schon deutlich vorher, glaube ich, CO2-optimierter sein. Und was, glaube ich, was schön wäre oder wünschenswert wäre, ist, wenn wir wieder ein bisschen näher finden zu woher Essen kommt und wie das alles funktioniert. Also wir haben ja so, also wenn man jetzt Kinder fragen würde, woher die Chicken Nuggets kommen, müsste man sich die Antworten anschauen. Weiß ich nicht, was die Antwort ist, aber es wäre sicherlich eine oder andere Überraschung dabei.
Also es wird ein bisschen naturnäher wieder. Und es muss nach wie vor schmecken, ne?
Ja, genau, absolut, genau. Ja. Ja, und ich glaube, dass wir uns dann, ich könnte mir vorstellen, dass wir in 2050 tatsächlich genau auch mehr über Geschmack sprechen und dass wir schon lange hinter uns gelassen haben, die vegane Fleischdiskussion. Ich glaube, dass das kein Thema mehr ist, sondern dass wir dann auch, weil wir uns sozusagen weiterentwickeln und Dinge durchdenken und der Mensch schafft ja manches ab, und führt Neues ein, wenn die Zeit dafür reif ist. Und ich glaube, dass die gerade 3D-Druck, Laborfleisch und so, dass wir die Massentierhaltung schneller abschaffen, als wir gucken können. Das ist meine Hoffnung. Ich setze da auf dieses Jahrzehnt. Und dann passieren Dinge ganz schnell.
Mhm. Das hört sich sehr optimistisch an, aber warum nicht? Also wir beschleunigen ja auch alles gerade und alles geht exponentieller und warum soll das auch nicht, warum sollen die positiven Dinge nicht auch exponentiell schneller mal da sein? Dazu gehört natürlich auch wieder das Kommunikationsthema und da möchte ich dich auch nochmal fragen, als Marketing-Spezialist, was glaubst du in 2050, wie sehen die Marketingmaßnahmen aus, die dann am besten greifen?
Eine bombastische Frage, deren Antwort davon abhängt, wo die Menschen stehen in ihrem Bewusstsein. Ich gehe davon aus, dass wir aktuell durch einen Bewusstseinsprozess gehen, der recht aufmerksame und kritische Menschen mit sich bringt. Also wir werden ja auch sozusagen auch da neue Generationen von Konsumierenden haben. Also jemand, der 2035 geboren ist dann 15 und ist mitten drin in diesen, der hat ja gewisse Dinge gar nicht mitbekommen. Der ist der, also gewisse Diskussionen. Und ich glaube, dass das Marketing aktuell noch relativ oder nicht relativ hochgradig manipulativ ist. Ich finde, Marketing muss auch jetzt schon mehr Richtung einer wertschätzenden Kommunikation gehen, also dass man mit Menschen einen Dialog führt, Fragen stellt, ihnen die Wahl lässt, ihnen ein gewisses Bewusstsein und ein gewisses kritisches Denken zutraut und dass diese Kommunikation bis 2050 sich sicherlich noch weiterentwickeln wird zu einer Kommunikation, die vielleicht eher wertschätzend dialoghaft ist und vielleicht auch also eben die Rolle der Marke, glaube ich, werden wir ganz anders haben als jetzt. Also ich meine, es hat sich eh schon verändert, massiv. Also früher hat man von Nike hat man dann Jordan-Schuhe gekauft, weil man dachte, man kann damit besser springen, so war das Versprechen auch irgendwie so. Und dann hat Nike irgendwann vor 10, 15 Jahren gesagt, guck mal, mit uns wirst du sportlicher, also wir unterstützen dich dabei. Das ist eine komplette Haltungsänderung. Und ich glaube, diese Haltungsänderung werden Marken noch weiter vollziehen, wenn die Menschen, die zuhören, zuschauen, einfach sehr, sehr gut informiert sind und ganz andere Fragen stellen.
Ja, es wird also auch authentischer, also es ist weniger manipulativ, wie du es vorhin gesagt hast, sondern ein bisschen mehr Ehrlichkeit kommt in die Werbung rein.
Ja, ich das ist absolut meine Hoffnung. Dazu gehört absolut das Aufgeklärtsein der Menschen. Ne? Also man kann nur so weit mitreden, wie man auch informiert ist. Und dafür aber, glaube ich, wird es immer mehr Möglichkeiten geben.
Klasse. Wir kommen langsam an das Ende unseres Podcasts. Hast du einen Appell an unsere Hörer?
Ja, also ich glaube, dass das, ja, also gerade vielleicht auch anschließend an unser Thema der Bewusstseinswertung wäre mein Appell anzunehmen, also wirklich zu umarmen und zu akzeptieren, dass es ohne eine Ernährungswende keine Klimawende geben wird. Ich glaube, das ist ein schmerzvoller Prozess. Das wäre da sowohl mein Appell an die Konsumierenden als auch an Beschäftigte in der Gastronomie, wie auch bei der Lebensmittelproduktion. Wenn ohne Ernährungswende, ne, da sind wir bei diesem Zeitbudget von 6 Jahren, werden die anderen Maßnahmen viel zu spät wirken und dann gibt es die irreversiblen Umwelteffekte, die wir eigentlich vermeiden wollen. Und ich glaube, das, was man wirklich sich als Konsument sich bewusst machen kann, ist, dass man bei jeder einzelnen Entscheidung, bei jedem Nachfragen im Restaurant, bei jedem Produkt an der Kasse, kann man das Angebot ändern. Das ist etwas, was wir Konsumenten in der Hand haben und wo auch tatsächlich dann Dinge passieren können. Und vielleicht auch mal sowas wie Filme wie, es gibt ja sowas wie Game Changers oder Cowspiracy, es gibt ja so ein paar Filme, die so umherwabern und von denen man schon gehört hat. Vielleicht einmal mal anschauen und gucken, was da dann irgendwie passt oder nicht passt, was man mal kritisch nachlesen möchte und daraus gucken, wie man dann konsumieren möchte. Und bei der Gastronomie, das da nicht genau das Gleiche. Was möchte man anbieten? Gerade wenn wir denken, dass Ernährung ein so unglaublich sensibles Thema ist, was mit unserer Identität verbunden ist, was sozusagen unsere Ahnen schon so gemacht haben und jetzt plötzlich sollen wir irgendwie anders handeln. Da fällt es den meisten Menschen viel, 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 viel leichter, anders sich zu ernähren, wenn sie das passende Angebot bekommen. Das heißt, das Angebot aus der Gastronomie, aus der Lebensmittelwirtschaft, wenn die da sind, der Wille, glaube ich, bei den Menschen ist da das Richtige oder das klimafreundliche, gesunde, saisonal, regionale und so weiter zu nehmen. Der Wille ist da.
Jetzt, der Wille ist da. Und letztendlich, es liegt auch in unserer Hand, was du sagst, um das zusammenzufassen. Sehr schön. Ohne Nahrungswende keine Klimawende. Und wir könnten sofort anfangen damit, indem wir einfach unsere Ernährung ein bisschen umstellen und wir gewinnen dadurch die Zeit, die wir brauchen, dass alle klimaschützenden Maßnahmen greifen.
Genau. Das ist vielleicht, wenn ich noch einen kleinen Satz zu sagen darf, es ist für die meisten erreichbar. Ne? Also das heißt, eine Heizung im Haus umstellen, ein anderes Auto einsetzen, da sind wir fünfstellig, sechsstellig.
Oh ja, das ist wichtig.
Was man auf den Teller nimmt, man kann das Klimafreundliche aus dem gleichen Budget abbilden wie das Klimafeindliche. Das geht. Dafür gibt es Wege, dafür gibt es Maßnahmen, dafür gibt es, das haben schon Menschen vorgemacht. Ganze Städte, Kopenhagen hat es vorgemacht bei der Bio-Umstellung. Die haben auf Bio umgestellt, ja, vor ein paar Jahren zum gleichen Preis, alles Bio. Es geht. Und das gibt uns Kraft. Und es geht nämlich zum gleichen Preis und es geht ganz, ganz schnell.
Das ist ein wunderbares Schlusswort. Wer mehr zu dem Thema lesen möchte, dem sei dein Buch ans Herz gelegt. CO2lution heißt das. Das hast du zusammengeschrieben mit dem Ralf Müller-Armentisch. Das ist ein sogenanntes Wendebuch. Ne? Und das bedeutet, die eine Seite oder die eine Hälfte des Buches ist von dir, die Ökonomie des Wandels, und die andere Seite das konsumokratische Manifest. Mhm. Das ganze Buch selber, habe ich gesehen, ist ein Cradle-to-Cradle-zertifiziertes Buch. Das ist klimaneutral und mit bio-veganen Farben produziert. Das ist ja in Deutschland, also auch noch lokal.
Ja, ja, so quasi, ja.
Mhm. Wer sich für das Buch interessiert, der kann auf deine Webseite gehen, www.co2lution, also co2lution.com. Und ich denke, der kann uns bestellen, richtig?
Mhm, ja.
Also okay, ja. Sind sehr, sehr interessante Informationen drin, kann ich wirklich nur ans Herz legen. Ich bedanke mich bei unseren Zuhörern für das Interesse und das Dabeisein und bei dir, Balázs, vielen, vielen lieben Dank, dass du uns heute so inspirierende und doch auch hoffnungsvolle Einblicke gegeben hast in die Welt des Brandings, des Food-Brandings und auch die Gewichtung richtig geschoben hast, wie wichtig das ist, dass die Ernährung einen großen Beitrag zur Reduzierung des CO2-Ausstoßes beisteuern kann. Also nochmal vielen, vielen lieben Dank fürs Dabeisein. Und ja, ich denke von dir, wir werden sicherlich noch ein bisschen weiter sprechen gleich.
Und, gerne.
Ja, und den Zuhörern danke ich auch. Mein Name ist Markus Nettelbeck. Bleibt gesund und gehabet euch wohl.